Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Po Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Lingser. Hallo und herzlich willkommen. Polen und Schweden schließen strategische Partnerschaft. Und was ist vom neuen Beauftragten für die Ukraine und Russland in Trumps Regierung von General Keith Kellogg zu erwarten? Mehr dazu heute im Infoteil. Außerdem geht es diesmal auch um die Highlights im Kulturprogramm des Polnischen Instituts in Wien und um das schwierige Verhältnis zwischen dem Arzt und Schriftsteller Alexander Döblin und seiner Geburtsstadt Stettin. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. Polen und Schweden unterzeichnen strategische Partnerschaft und Mars Happiness Index. Polen zählen zu den glücklichsten Nationen Europas. Polens Premierminister Donald Tusk und sein schwedischer Amtskollege Ulf Kristersson haben in Stockholm ein strategisches Partnerschaftsabkommen unterzeichnet. Dieses soll die Beziehungen beider Länder stärken und die Sicherheit im Ostseeraum erhöhen. Tusk betonte, dass die Zusammenarbeit effektiv sein und auf Solidarität sowie gemeinsamen Aktionen basieren werde. Beide Länder versicherten, die Ukraine weiterhin im Kampf gegen die russische Aggression zu unterstützen und beim zukünftigen Wiederaufbau zu helfen. Kristersson unterstrich, dass die Sicherheit Polens auch die Sicherheit Schwedens sei. Staatspräsident Andrzej Duda wird kommende Woche an der feierlichen Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame in Paris teilnehmen. Zur Zeremonie am 7. Dezember werden zahlreiche internationale Gäste erwartet. Es wird zudem diskutiert, im Mai kommenden Jahres polnische Feierlichkeiten in der kurz vor dem Brand in Notre-Dame eingeweihten polnischen Kapelle mit einer Kopie der Schwarzen Madonna von Częstochowa zu organisieren. Karol Nawrocki, Chef des Instituts für Nationales Gedenken, IPN, und der von der Partei Recht und Gerechtigkeit PiS unterstützte Präsidentschaftskandidat, hat angekündigt, ab dem Tag der Ansetzung der Präsidentschaftswahlen im Januar Urlaub von seinen Pflichten im IPN zu nehmen. Im öffentlichen Leben muss man wie im Sport fair spielen. Deshalb habe ich beschlossen, dass ich, sobald der Sejmarschall am 8. Januar die Wahlen ansetzt, sofort beim IPN Urlaub nehmen werde, erklärte Nawrocki und forderte seine Mitbewerber, Sejmarschall Szymon Hołownia und den Warschauer Stadtpräsidenten Rafał Trzaskowski, auf, dasselbe zu tun. In einer ersten Reaktion auf Appelle der Opposition, eine Auszeit von seinen Pflichten als Warschauer Stadtpräsident zu nehmen, hatte Trzaskowski gestern allerdings noch betont, dass er seine Aufgaben weiterhin wahrnehmen wolle. Das Digitalisierungsministerium hat eine Aufklärungskampagne gestartet, um die Öffentlichkeit über die Gefahren von Desinformation und Fake News zu informieren. Mithilfe von Videos, die fiktive Dialoge zwischen Online-Trollen zeigen, sollen dabei Mechanismen und Ziele von Desinformation veranschaulicht werden. Die Kampagne soll die Bevölkerung ermutigen, die Verbreitung falscher Informationen aktiv einzuschränken. Die Initiative wird in nationalen Medien, online und auf den Kanälen des Ministeriums verbreitet. Am heutigen Black Friday locken Händler in Polen mit Rabatten von bis zu mehreren Dutzend Prozent. Experten raten jedoch zur Vorsicht. Kamila Gusowska vom Amt für Wettbewerb und Verbraucherschutz empfiehlt, auf den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage vor der Aktion zu achten, um tatsächliche Ersparnisse zu gewährleisten. Verbraucher werden zudem daran erinnert, dass sie bei Online-Käufen ein 14-tägiges Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen haben. Laut Umfragen sehen besonders junge Konsumenten den Black Friday als Gelegenheit für günstige Weihnachtsgeschenke. Und laut dem neuesten Mars Happiness Index gehören Polen zu den glücklichsten Nationen innerhalb der Europäischen Union. Der Glücksindex der Polen erreichte 67 von 100 Punkten. Gesundheit und Familie sind die wichtigsten Quellen des Glücks für die Polen. Geld steht mit 16% erst an siebter Stelle. Der Bericht zeigt zudem, dass ältere Menschen in Polen glücklicher sind als jüngere. Den niedrigsten Glücksindex verzeichneten die Bewohner der Woiwodschaft Masowien, zu der auch Warschau gehört. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Wird Europa künftig den Großteil der Kosten für die Friedenssicherung übernehmen? Warum wird die polnische Wissenschaft so stiefmütterlich behandelt? Und haben russische Dienste die Sabotage der Ostseekabel angeordnet? Mehr dazu nun in der Presseschau mit Joachim Tietjerski.
In der Rzeczpospolita schreibt Jędrzej Bielecki über die Erwartungen an General Keith Kellogg, den neuen Beauftragten für die Ukraine und Russland in der Regierung Trump. Kellogg habe als Sicherheitsberater zuvor argumentiert, dass die scheidende Regierung von Präsident Biden den Ukrainern viel schneller und viel mehr Waffen hätte liefern sollen, um einen Sieg über Russland zu ermöglichen. Da dies nicht geschehen sei, habe sich der Konflikt zu einem zermürbenden Abnutzungskrieg entwickelt. Kellogg zufolge sei diese Situation aus mehreren Gründen schlecht für die USA. Sie treibe Russland in die Arme Chinas und forme einen gefährlichen Block mit Nordkorea und dem Iran. Gleichzeitig würden die US-Waffenbestände dezimiert, was im Falle eines Konflikts mit China problematisch wäre. Auch Russland ziehe Vorteile aus der aktuellen Lage, da die Ukraine wegen ihrer demografischen Herausforderungen an Soldaten mangele. Außerdem habe Biden, so Kellogg, einen Fehler begangen, als er Putin als Kriegsverbrecher bezeichnete. Dadurch habe er den Weg zu einer Einigung mit dem Kreml blockiert. Weiter heißt es in dem Artikel, Kellogg wolle die Ukrainer zu Verhandlungen mit Russland drängen, indem er die militärische Unterstützung Washingtons davon abhängig mache. Putin wolle er durch das Versprechen locken, dass die Ukraine auf absehbare Zeiten nicht der NATO beitreten werde. Ein solches Abkommen könne auch die Lockerung einiger Sanktionen umfassen. Gleichzeitig sei Kellogg sich bewusst, dass die USA Kiew weiterhin militärisch unterstützen müssten, um eine Wiederaufnahme der russischen Offensive zu verhindern. Die Ukrainer sollten daher im Rahmen eines Friedensabkommens bilaterale Sicherheitsgarantien erhalten. Diese Vorstellungen würden durch den neuen Sicherheitsberater Mike Waltz ergänzt, heißt es weiter. Laut Waltz müssten die Europäer künftig den Großteil der Kosten für die Friedenssicherung tragen. Während die europäischen NATO-Verbündeten bislang 60% der Hilfe für die Ukraine übernommen hätten, solle ihr Anteil auf 80% steigen. Die Rzeczpospolita ist jedoch überzeugt, dass diese Bedingungen für Putin nicht akzeptabel sind. Seit Trumps Wahlsieg habe der Kreml keinerlei Bereitschaft zu Zugeständnissen gezeigt und strebe weiterhin die vollständige Unterwerfung der Ukraine an. US-Medien zufolge wolle Trump verhindern, dass ein möglicher Frieden mit Russland an den chaotischen Rückzug der USA aus Afghanistan erinnere. Daher deute vieles darauf hin, dass Trump eine härtere Linie gegenüber Moskau verfolgen könnte. Verhandlungen kämen erst in Frage, wenn der Kreml zu Zugeständnissen bereit sei. Das Jahr 2024 werde nicht als ein gutes Jahr für die polnische Wissenschaft in die Geschichte eingehen, schreibt Jenny Gazeta Prawna. Dabei gelte die Wissenschaft in Polen als wichtiger Qualitätsindikator für den polnischen Wohlfahrtsstaat. Doch in letzter Zeit hätten Medien häufig über Kürzungen in der Wissenschaftsfinanzierung berichtet. Betroffen seien unter anderem das Forschungs- und Entwicklungszentrum IDEAS, das Forschungsschiff Oceania und eine Expedition polnischer Archäologen nach Ägypten. All diese Fälle hätten eines gemeinsam, die Kapitulation des polnischen Staates bei der Finanzierung der Wissenschaft. Besonders bemerkenswert sei der Fall der Archäologen, da es sich um eine Disziplin handle, auf die Polen weltweit stolz sei. Die Expeditionsteilnehmer müssten jedoch eine 250.000 Zloty selbst aufbringen, um ihre Reise überhaupt antreten zu können. Es gebe kein Geld und es werde auch keins geben, schreibt die Zeitung. Stattdessen müsse die polnische Wissenschaft auf Spendenaktionen und Crowdfunding hoffen, sofern Journalisten und Prominente die Sache ausreichend bekannt machten. Das Blatt kritisiert weiter, dass sich die Gesellschaft offenbar an solche Zustände gewöhnt habe. So werde das Gesundheitswesen von der Wohltätigkeitsorganisation WOŚP unterstützt. Flüchtlinge würden von Freiwilligen aufgenommen und Nichtregierungsorganisationen kümmerten sich um Flutopfer. Doch die Mittel dieser Initiativen oder internationale Spendenkampagnen seien nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Nicht alle Bereiche hätten so viel Glück wie das Gesundheitswesen oder die Sozialhilfe. Die Wissenschaft in Polen habe traditionell immer Pech gehabt, lautet das Fazit in Dziennik Gazeta Prawna. Das Portal Business Alert berichtet über den kürzlichen Bruch von Kommunikationskabeln am Grund der Ostsee. Ermittler vermuten, dass das chinesische Schiff Yipeng 3 die Kabel absichtlich beschädigt haben könnte. Laut der amerikanischen Zeitung Wall Street Journal habe das Schiff, das russische Düngemittel transportierte, seinen Anker nahe dem ersten durchtrennten Kabel zwischen Schweden und Litauen geworfen. Anschließend soll es den Anker über 160 Kilometer auf dem Meeresgrund geschleift haben, wodurch auch ein zweites Kabel zwischen Deutschland und Finnland beschädigt wurde. Die verminderte Geschwindigkeit des Schiffes während dieses Vorgangs schließe die Möglichkeit eines Zufalls aus, heißt es weiter. Außerdem habe das Schiff während des Vorfalls seinen Transponder deaktiviert und erst nach dem zweiten Kabelbruch den Anker gelichtet. Derzeit liegt die Yipeng 3 in internationalen Gewässern im Kattegat zwischen Dänemark und Schweden vor Anker. Das Schiff wird von der dänischen und schwedischen Marine überwacht. Die Behörden in Schweden und Deutschland diskutieren, ob sie das Schiff betreten und die Besatzung befragen dürfen. Der Kapitän der Yipeng 3 sei ein chinesischer Staatsbürger, während ein Mitglied der Besatzung aus Russland stamme. Bis vor kurzem sei das Schiff nur im Verkehr zwischen chinesischen Häfen eingesetzt worden. Erst in diesem Jahr habe es begonnen, Fracht aus russischen Häfen zu transportieren. Nach Erkenntnissen des Wall Street Journals konzentrieren sich die Ermittlungen auf die Frage, ob der Kapitän im Auftrag russischer Dienste Sabotageakte durchgeführt habe. Und soweit die Presseschau.
Danke, Joachim. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Welche Kulturhighlights hat das Polnische Institut in Wien für 2025 vorbereitet? Josefine Schwag hat mit Projektmanager Maciej Łyczek über die wichtigsten Programmpunkte gesprochen.
Hallo, dzień dobry nach Wien.
Dzień dobry nach Warschau.
Ein aufregendes Jahr liegt hinter euch. Es ist wahnsinnig viel passiert im letzten Jahr. Ihr hattet Jubiläumsjahr. Aber ganz vorbei ist das ja noch gar nicht. Denn es gibt noch ein Vorweihnachts- oder Weihnachtsprogramm. Worauf können wir uns da als nächstes freuen?
Ja, das ist wirklich jetzt ein spannendes Jahr, unser 50. Jubiläum. Und unter dem Jubiläumszeichen läuft unser Programm durch das ganze Jahr. Wie wir das letzte Mal gesprochen haben, habe ich von unserem Jubiläumsfeier erzählt. Aber haben wir auch hinter uns weitere tolle Veranstaltungen. Heute die Eröffnung der Ausstellung Europa 2 von Yuri Delay in Kooperation mit BWA Galerie aus Wrocław. Das ist ein Projekt, auf welches wir besonders stolz sind, weil das Thema unserer Partner, Repräsentanten Polens bei der Biennale in Venedig dabei sind und das alles in unserer Galerie des Polnischen Instituts. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt des Jubiläums dieses Jahr. Unser Abschlusskonzert sozusagen, wir machen immer im Institut ein Weihnachtskonzert, aber das sind nicht unbedingt Weihnachtslieder. Wir wollen auch mit unserem Publikum, mit unseren Partnerinnen und Partnern ein gemütliches Zusammensein feiern. Und heuer haben wir einen tollen Jazzpianisten aus Polen, Piotr Matuszik, eingeladen. Der wird mit seinem Trio ein Konzert spielen. Und was noch vielleicht eine Überraschung für unser Publikum ist, ein Monodram von Magda Marszałkowska. Magda Marszałkowska hat für unser Jubiläum ein Monodram geschrieben, wo sie die Geschichte des Hauses am Gestade erzählt. Die Geschichte ist lange, denn das Haus ist knapp 800 Jahre alt. Es sind viele Ereignisse passiert innerhalb dieser Jahrhunderten. Und sie erzählt davon aus der Perspektive des Hauses, also das Haus spricht selbst über Besucher, also über Polen und über das, was davor passiert ist. Das ist alles ganz lustig und ich glaube, das ist ihr sehr gut gelungen und das ist, glaube ich, eine Überraschung für unser Publikum. Das haben wir nicht im Programm, aber die Zuhörerinnen von Polskie Radio werden dann schon wissen. So schließen wir dieses Jahr ab in einem fröhlichen und optimistischen Zeichen.
Das Jahr neigt sich also ganz langsam dem Ende entgegen. Da interessiert es uns natürlich umso brennender, wie ihr ins neue Jahr startet. Vielleicht gibt es irgendwelche Highlights, die du schon anteasern kannst im musikalischen Bereich.
Ja, auch werden wir uns an der Präsidentschaft Polens im Rat der EU beteiligen. Das wird die erste Jahreshälfte für uns auch ein Thema. Und als Auftakt zum Vorsitz Polens haben wir Natalia Kukulska eingeladen. Die wird mit dem bekannten Jazz-Streichquartett Atom String Quartet in Wien ein Konzert geben. Und da kann ich schon ein genaues Datum verraten. Es wird dann am 25. Jänner stattfinden.
Gibt es sonst irgendwelche Veränderungen oder Neuerungen im nächsten Jahr, die du schon verkünden darfst und möchtest?
Wir sehen auch unsere Verantwortung im Kulturleben Österreichs und wir sind Teil davon. Und als Kulturort sollten wir auch auf gesellschaftliche Änderungen reagieren. Und es ist nicht etwas, was nur Österreich betrifft, aber das gesamte Europa. Radikalisierung, Wachstum der nationalistischen Bewegungen, antidemokratischen Bewegungen, menschenfeindliche Bewegungen. Und da wollen wir auch ein Zeichen setzen mit unserem Programm. Wir als Kulturort können nicht dabei stehen und nichts machen. Und das ist auch ein Punkt, dass wir nächstes Jahr uns daran besonders beteiligen wollen und Veranstaltungen fördern, die diese Themen besprechen, wie Demokratie, Frauenrechte, Rechte der queeren Menschen. Und wir sind jetzt dabei, unser Programm zu gestalten. Wir werden dann eine Ausstellung vorbereiten, die Geheimaktion Hyazinth aus den 80er Jahren anspricht. Diese Aktion, das war eine Geheimaktion der polnischen Miliz in den kommunistischen Polen der 80er, die dann Homosexuelle verfolgt hat. Und dazu haben wir auch Künstlerinnen und Künstler eingeladen, dieses Thema künstlerisch zu betrachten, aber auch eben aus einer historischen Perspektive anzusprechen.
Ihr habt so viele Veranstaltungen, die ihr vor Ort in Wien natürlich organisiert, bei denen es wahrscheinlich erwünscht ist, dass man da vor Ort ist, aber einige sind es ja leider nicht. Also ich zum Beispiel sitze in Warschau, mich interessieren die Veranstaltungen auch. Habt ihr denn auch ein Online-Angebot? Habt ihr so etwas geplant? Habt ihr vielleicht die Möglichkeit, das auf YouTube zu zeigen oder etwas zu streamen?
Das, was wir schon gemacht haben und noch nicht publiziert haben, das ist eine spannende Sache. Ein neu entdeckter Komponist, den wir nicht entdeckt, aber wir haben dazu beigetragen, dass seine Werke zum ersten Mal in einem Konzert erklungen sind. Und Paul Karo, ein Breslauer Komponist, war Schüler von Anton Bruckner, also von einem legendären, großen österreichischen Komponisten. Und diese Werke, diese Streichquintette haben wir in der Nationalbibliothek im September uraufgeführt wahrscheinlich. Es gibt keine Evidenz dazu, dass die jemals gespielt wurden. Und davon haben wir auch schon Aufnahmen realisiert. Teils davon sind auf unserem YouTube-Kanal und weitere werden wir dann in den nächsten Wochen, Monaten publizieren. Das ist, glaube ich, etwas, was man nur bei uns hören kann. Und ein neues Format für uns wird eine Reihe von Podcasts sein, wo wir mit Zeitzeugen sprechen und vor allem im Kontext des Konzentrationslagers Mauthausen-Gusen, aber auch zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, werden wir dann von Jänner bis Mai regelmäßig Podcasts publizieren, wo wir Historikerinnen und Expertinnen und Experten einladen, die mit den Zeitzeugen sprechen.
Über die Neujahrspläne des Polnischen Instituts in Wien hat mit Projektmanager Maciej Wyczek Josefine Schwark gesprochen. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Der Schriftsteller und Arzt Alfred Döblin erlangte mit seinem 1929 erschienenen Werk Berlin Alexanderplatz Weltruhm. Es besteht kein Zweifel daran, dass Alfred Döblin sich vor allem für einen Berliner hielt. Seine Ankunft in der Spreemetropole im Jahr 1888 bezeichnete er später als seine eigentliche Geburt, während er der Aufarbeitung seiner Jugend im deutschen Stettin kaum Aufmerksamkeit schenkte. Das weniger beachtete, aber sehr prägende Kapitel im Leben des Alfred Döblin in Stettin beleuchtet Wojciech Osiński.
Es gab tatsächlich Zeiten in Deutschland, verehrte Hörer, da galten fremde Kulturen und Glaubensformen nicht als Bedrohungen für unseren christlichen Lebensstil oder unser ökonomisches Wohlergehen, sondern vielmehr als eine Bereicherung, als alternative Wege zum Verständnis der Welt. Betrachten wir einmal die chinesischen Denkströmungen, die so unterschiedliche Denker inspirierten wie Leibniz im ausgehenden 17. Jahrhundert oder etwa unseren heutigen Helden, den Schriftsteller und Nervenarzt Alfred Döblin. Die meisten von Ihnen kennen ihn als den Autor des monumentalen Romans, ja des Welterfolgs Berlin-Alexanderplatz aus dem Jahr 1929, der tragischen, der herzbewegenden Geschichte des Franz Bieberkopf, die Rainer Werner Fassbinder ein halbes Jahrhundert später in 13 Folgen und einem Epilog verfilmte. Es war dies eine Präsentation von großstädtischer Totalität, wie sie vorher im deutschen Roman noch nicht versucht worden war und dem Leser ein Höchstmaß an Konzentration abverlangte, durch Assoziation und Montage, durch Einfügung von Liedern und Dokumenten wurden in Deutschland erstmals filmische Mittel auf die Literatur übertragen. Die Kindheit des jungen Schriftstellers, wie wir eben erfahren haben, war alles andere als einfach. Die Kindheitsjahre im Leben des Alfred Döblin sind durchaus erwähnenswert. Er war schon früh ein fleißiger Leser, interessierte sich für alles, Heinrich von Kleist, Nietzsche, Wagner, Medizin und den Konfuzianismus. Er ging offenbar keiner Verwirrung aus dem Weg, lediglich, so will es scheinen, seiner eigenen Geburtsstadt Stettin. Er hatte sich selten dazu geäußert, weil es sehr schmerzvolle Jahre waren, die ihn aber für das ganze Leben geprägt haben. Das Fehlen des Vaters in dieser frühen Kindheit war gleichbedeutend mit dem Verlust des Gefühls der materiellen und emotionalen Sicherheit.
W tak wczesnym dzieciństwie to jest utrata tego poczucia bezpieczeństwa.
Meint der polnische Lyriker und Journalist Stanisław Duski. Döblin kam 1878 in der Oder-Metropole zur Welt. Sie war schon damals eine der wichtigsten deutschen Industrie- und Hafenstädte. Von Stettin und Swinemünde aus gab es unzählige Verbindungen mit Häfen am Mittelmeer, an der Nord- und Ostseeküste sowie an den gegenüberliegenden Ufern des Atlantiks. Die Mutter hatte für die literarischen Talente ihres Sohnes sowie die Kunst im Allgemeinen nicht viel übrig. Der Vater, ein armer jüdischer Schneider, war nicht in der Lage, einen angemessenen Lebensunterhalt zu ermöglichen. Die Eltern wechselten häufig die Wohnadresse. Bollwerk 37, auf dem heute nicht mehr existierenden Nad-Odrzański Boulevard, Frauenstraße 16, also die heutige Panieńska, wo bis heute zwei Gedenktafeln das damalige Wohnhaus der Familie Döblin schmücken, und die Elisabethstraße 50, die heutige Kaszubska. Später zog sie noch in die damalige Friedrichstraße, die heutige Ulica Narutowicza, und zum Schluss in die Lindenstraße, wo sich gegenwärtig die Ulica 3. Maja befindet. 1888 verließ der Vater Max Döblin seine Familie und ging mit einer 20 Jahre jüngeren Frau in die USA. Unser Kindheitsparadies war mit einem Schlag zerstört, sagte Alfred Döblin später über den Weggang seines Vaters. Nach dem Umzug seiner Familie nach Berlin hoffte er, besser über die Runden zu kommen. Ein Onkel hatte dort ein geregeltes Einkommen und vor allem eines, Beziehungen. In der Hauptstadt der Weimarer Republik studierte Döblin Medizin. Es war nun seine Stadt, die er mit all ihren Fehlern und Vorzügen zu lieben begann.
Ich bin über den Alexanderplatz gegangen und will Ihnen jetzt, wo ich abreise, im Beginn bin abzureisen, kurz sagen, welches meine Eindrücke waren, als ich über den Platz ging und über den östlichen Teil dieser Gegend mich bewegte. Ich will Ihnen sagen, der Anblick war erschütternd. Und die ganze Trauer, die man nur haben kann, die hatte ich auch,
sagte Döblin nach dem Zweiten Weltkrieg in der bereits geteilten Stadt. Es war aber auch nicht so, dass er in all den Jahren zuvor Stettin völlig ignoriert hätte. Als junger Arzt besuchte er 1906 seine an der Oder gelegene Heimatstadt. Nach abgeschlossenem Medizinstudium war er dort tatsächlich auf der Suche nach Arbeit. Vergeblich. Diese Stadt hat mich wieder einmal zurückgewiesen. Auch ihr Bild hat sich verändert. Die Gebäude waren irgendwie niedrig. Die Stadt selbst wirkte verlassen und farblos. Ich wurde zwar dort geboren, aber weder die Stadt noch ich wollten offensichtlich diese Verbindung aufrechterhalten. Ich bin dort aufgewachsen und das war alles. Punkt, schrieb Döblin später in der Berliner Presse. Er kehrte nie nach Stettin oder das polnische Szczecin zurück. In den 50ern wiederholte er noch einmal, er habe die Stadt während seiner Kindheit als trostlos und provinziell empfunden. Interessanterweise übte Polen schon bevor Stettin polnisch wurde, auf Döblin eine ungeheure Anziehungskraft aus. 1924 besuchte er die Zweite Polnische Republik, deren Unabhängigkeit erst einige Jahre zuvor ausgerufen wurde. Was bleibt, ist die vorzügliche Reportage unter dem Titel Reise in Polen, die allerdings, wie wir wissen, aus der Sicht eines Deutschen geschrieben wurde. Einige Kritiker haben deshalb schon damals ihre Zweifel am Wahrheitsgehalt der darin enthaltenen Beschreibungen Döblins angemeldet. Der Autor bereiste für 2 Monate
das nach 1918 unabhängige Polen, sein Verlag S. Fischer und die Vossische Zeitung finanzierten teilweise die Reise, hielt sich ganze 2 Wochen in Warschau auf, dann reiste er von Vilnius, Lublin, Lemberg, Borisław und Drohobycz zurück nach Lemberg, dann weiter nach Krakau und Zakopane und anschließend nach Łódź, von da aus noch einmal nach Gdyngen und Gdańsk. Von seinem Geburtsort Stettin kehrte er dann nach Berlin zurück. Das Ergebnis dieser Reise war das ein Jahr später erschienene und mit Reise in Polen betitelte Buch. Dublin, welcher der polnischen Sprache nicht mächtig war, musste sich auf jüdische und polnische Vermittler verlassen. Auf seiner Reise traf er einige namhafte polnische Schriftstellerkollegen, darunter den Erzähler Juliusz Kaden-Bandrowski sowie den Lyriker Józef Witlin. Aber trotz seines Interesses für Polen hatte sich Dublin nie zu der Situation der polnischen Minderheit in seiner zu dieser Zeit deutschen Geburtsstadt Stettin geäußert. Dabei war diese alles andere als einfach. Später dann wurde der deutsch-polnische Nichtangriffspakt unterschrieben und Dublin empfand offenbar auch die polnische Regierung als unsympathisch, obwohl er selbst darüber nicht sprach.
Potem jest zbliżenie z Polską, znaczy to podpisanie układu o niestosowaniu przemocy. To jest jeszcze nie ten czas, znaczy o tym się jeszcze nie mówi.
Sagt der Warschauer Historiker Rafał Habielski, die Stettiner Polen galten schon damals als gut organisiert, orientierten sich an dem Organisationstalent der Posener Polen, die in den 20ern und 30ern bereits den Traum von der Unabhängigkeit leben durften. In dem noch deutschen Stettin hingegen wurden die deutsch-polnischen Spannungen durch die Wirtschaftskrise und die anschließende Machtübernahme Hitlers sowie die spätere Aufkündigung des Nichtangriffspaktes angeheizt. Ab Ende April 1939 waren in den Stettiner Fabriken polnische Mitarbeiter die ersten, die entlassen wurden. Feierlichkeiten und Gottesdienste der Stettiner Polen, wie beispielsweise am 3. Mai oder dem 11. November, wurden von der deutschen Lokalregierung gestört. Polnische Geistliche wurden an ihrer Arbeit gehindert oder verfolgt. Eine polnische Schule unter der Leitung des engagierten Lehrers Maximilian Golisch wurde geschlossen, jeglicher Polnischunterricht verboten. Nach dem Angriff Deutschlands auf Polen im September verlor Berlin schließlich die letzten Hemmungen. Die polnische Gemeinde in Stettin war innerhalb weniger Monate fast vollständig aufgelöst worden. Polnische Politiker landeten im Gefängnis, im Konzentrationslager Sachsenhausen oder wurden ermordet, so wie Maximilian Golisch. Nur wenige polnische Stettiner konnten sich zu dieser Zeit vorstellen, dass in 6 Jahren ihre Heimatstadt an der Oder sich innerhalb der polnischen Staatsgrenzen wiederfinden und der Traum von der Rückkehr Stettins in das einst von den Piasten eroberte Gebiet wahr werde. Auch wenn ein derart politischer Schriftsteller wie Dublin zu der Situation der Polen in seiner Geburtsstadt nie Stellung genommen hatte, als eine Person jüdischer Herkunft war er vermutlich zu dieser Zeit mit ganz anderen Problemen beschäftigt, erinnert sich das polnische Stettin heute gern an ihn. Günter Grass, der Schriftsteller aus Danzig, wo die deutsch-polnischen Beziehungen ebenfalls wiederholt auf eine harte Probe gestellt wurden, sagte einst über Dublin, er war stets ein Andersdenkender, deswegen wurde er von seinen Kollegen nie richtig anerkannt. Für fortschrittliche Linke war er zu katholisch, für Katholiken zu links. Auf mich jedenfalls hat er einen enormen Einfluss ausgeübt. Ohne ihn wäre mein Leben als Schriftsteller undenkbar gewesen, schrieb einst der Schöpfer von Oskar Mazerat in der Berliner Morgenpost. Nun, und es ist trotzdem ein wenig bedauerlich, dass Stettin für Dublin nie zu einer solchen Inspiration wurde wie Gdańsk für Günter Grass. Denn, und da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, die Oder-Metropole war schon an der Wende zum 20. Jahrhundert mehr als eine Stadt der niedrigen Häuser. Aus Stettin, Wojciech Osiński.
Und das war es auch schon in der heutigen halben Stunde aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Deniso. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do uslušenja. Wir hören uns.